SWR Kultur Hörbuch.
Der Eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 2.
3. Die Lektion, welche ich aus jenem Vorfall zog, war freilich eine ganz andere. Oh, gewiss. Mein Streben nach Erkenntnis war offenbar nicht ohne Gefahr, war geeignet, anderen Menschen, vor allem aber meiner selbst, Schaden zuzufügen. Doch deshalb sogleich aufgeben, dies Streben? Ha, da mochte der Vater mich aber schlecht kennen. Nein, denn alles, was er und jene Erfahrung mir da beibrachten, war, ich musste noch größere Vorsicht walten lassen, musste mit noch wacherer Umschau im Verborgenen wirken. Und was ich mir an Wunden und Pein zufügen mochte, hatte ich ebenso im Verborgenen mit stoischem Gleichmut zu tragen, statt kindlich es beim ersten Anlass um Trost heischend in die Welt hinaus zu plärren. Damit fand ich auch zur ersten Ahndung, dass meine Gabe mir das Urteil sprach, einsam zu sein. Ihr werdet einwenden, was sind dies für Gedanken im Kopf eines Kindes? Und ich gebe euch recht. Freilich sage ich all dies aus heutigem Wissen und Sicht. Freilich hätte der Knirps einst niemals solch Sätze geäußert, ja auch nur in seinem Hirn derart ausbuchstabiert. Doch er hat sie empfunden als jene Art von Erkenntnis, welche ihm so sprachfern tief saß wie der Begriff der mechanischen Kunst. Jene Tage schlugen zunächst kurzlebig gischtende Wellen in meiner Seele, doch so wie diese sich glätteten, sank ihre Konsequenz schwer in die Tiefe ein, den saugend schlammigen Grund meines Selbst. Also ich bleibe dabei. Ich kam zu dem Schluss, dass meine Gabe, mein Dienst an ihr und mein Bestreben, zu ihrem Meister zu reifen, mir das Urteil sprachen, einsam zu sein. Mag sein, dass jede Erwartung insgeheim zutreibt ihrer Erfüllung. Jedenfalls folgten für mich Großgeist im Knabenkörper wahrhaftig darbende Jahre. Folgten Jahre, da ich verdammt war, in meinem Innersten stetig zu rütteln an den Ketten, den Gittern meiner Machtlosigkeit, überschäumend vor Gier, vor Ahndung meiner verkannten Überlegenheit, doch äußerlich gänzlich unscheinbar, stumm und verlegen. Ich möchte sie die Jahre des Kästleins nennen, die Jahre des Sammelns und Hortens, Träumens und Harrens, da ich in der Gegenwart einem Geier gleich alles fledderte, was ich meiner Zukunft als Nahrung zutragen mochte. Ich hütete mich wohl, noch einmal das Eigentum anderer in Mitleidenschaft geraten zu lassen. Doch nährte ich meinen Geist und meine Übung von jenen Krumen, welche man freien Willens aufgab und fortwarf. Was immer in unserem Hause, beim Oheim oder den Horologen im Unrat zu verschwinden drohte, an Eisen und Blech, an Rädern, Federn, Gestänge und Draht, ja an Werkzeug gar, ich erbettelte es oder riss es mir heimlich unter den Nagel. Warte es dann mit diebischem Stolz in der Schachtel unter meiner Bettstatt, aus welcher ich bald allen kindlichen Tand verbannte und die sich dennoch binnen eines weiteren Sommers wieder bis über den Rand angefüllt fand. Freilich war wenig von diesem rostfleckigen Raubgut wahrhaft zur Verwendung geeignet, zumal ich mich ohne Werkstatt bescheiden musste. Doch es zu beschauen, zu betasten, beschnuppern mit seinem metallenen Geruch nach kaltem Blut und Feinöl, dies ließ allemal den Mechanismus meiner Vorstellung rattern, ließ im Greifen der ramponierten Wirklichkeit mich Idee fassen vom glorreich Möglichen. Manch halb zerbrochenes Zahnrad tat da tadellos seinen Dienst in einem gewaltigen, vielgliedrigen Werk meiner Fantasie. Der Vater ließ mich gewähren, solange ich ihn wohlweislich mit meinem Tun und meinen Gedanken nicht behelligte. Allein mein erstes Werk brachte mir noch eine schmerzliche Rüge ein. Ein kruder Teufel, mit Mühe geschnitten, gedengelt aus dünnem Blech, welchen eine Schnappfeder die gespaltene Zunge aus der kunstlos gepinselten Fratze blecken ließ. Eine Arbeit freilich von geringstem mechanischem Reiz, in Wahrheit nur unternommen, weil damit unsere Haushälterin, die mit jedem Jahr eifriger frömmelte, vergnüglichste Schreckensschreie zu entlocken waren. Doch so sehr es mich erquickte, wie ich sie einen Vormittag lang kreischend und sich bekreuzigend durchs Haus zu hetzen vermochte, kaum war der Vater daheim, fand der Spaß sich jäh beendet, der Blechscheitan konfisziert und meine gesamte Schatztruhe bedroht, gleiches Schicksal zu leiden. Ich flehte, ich schwor, ich bot meinen eigenen Leib, lieber Strafe in Gestalt von Streichen auf mich zu nehmen, und widmete jene Züchtigung, noch während sie auf meinen Allerwertesten herabdonnerte, meiner eigenen Dummheit, das mir einzig heilige, wahre, bedeutende, für solch billigen Scherz zu missbrauchen. Wenn ihr mich fragt, was meine letzte Handlung als Kind gewesen sei, dann sage ich jene. Als der Vater den Rohrstock beiseite legte, da dankte ich ihm für die erteilte Lehre und tat dies im Ernst. Ich trug fürderhin Sorge, dass der Vater von meinem Streben nichts mehr erfuhr. Er glaubte ja meine Bahn längstens schon vorgezeichnet und der seinen gleichend. Höchstens sollte ich es zum Hausschulmeister bringen an einem geringen Hof. Eine Stellung, welche mich gerade genug erhob über seine Station, dass die Ehre dafür seiner Lehre zufiel, und nicht etwa eine derart erhöhte Position, dass dagegen alles, was er im Leben vollbrachte, gar zu bescheiden schien. Seine wahre Instruktion erfolgte mir weniger in der Schulstube, denn daheim an jenen Tagen, da einige seiner Lateinschüler bei uns Freitafel hatten. Es waren weißgesichtige Gesellen in unserer grauen Stube, ihr Blick und ihre Rede so wässrig wie die Suppe, welche die Haushälterin bei ihrem Besuch aufzutischen hatte. Sie sprachen ihm nach dem Mund, hatten zur Aufgabe recht eigentlich nur Ja und Amen zu sagen zu allem, was er zwischen den zielstrebig gespießten, gründlich gekauten Bissen des ihm allein zustehenden Fleischs in die Luft über ihren Häuptern dozierte. Ich freilich kannte so manchen von ihnen, wie sie sich brüsteten, wenn sie sich hinter seinem Rücken lustig machten über das, was ihm heilig war, und hatte nur umso mehr an Verachtung für sie, da ich wusste, dass den Rest ihres Lebens sie dennoch nur kuschen würden vor allen und allem, was zum Vorteile ihrer Laufbahn gereichte. Sie kannten keinerlei Überzeugung, auf dass ihnen auch keine je hinderlich werde. Diese Windgesellen gedachte der Vater mir zum Modell. Allein ihm dem bloßen Anschein nach zu genügen, fiel mir leicht. Ich verfügte über ein leidlich gutes Gedächtnis, und mehr bedurfte es nicht, sein Verständnis von gottgefälliger Wissenschaft wiederzukäuen. Ansonsten erzog ich mir das Schweigen hinreichend an, was er leichtfertig als Zustimmung und Gehorsam nahm. Ich freilich hegte nicht die geringste Absicht, dereinst seinen Wünschen oder vielmehr seinem Beschluss zu folgen, sah meine Zukunft nicht minder gewiss vor mir, denn er, jedoch in gänzlich anderer Gestalt. Dem Vater dies zu jener Zeit schon auf die Nase zu binden, hätte ihm aber lediglich zur Aufforderung gereicht, mich zu hindern und zu hemmen. Je länger ich ihn in dem Glauben ließ, meine Begeisterung für mechanische Dinge sei lediglich Ausdruck kindlichen Spiels, je länger war ich frei, im Verborgenen meine Meuterei voranzutreiben. Auf jenen Tag, da ich sie offen und mit Erfolg vollenden würde. Schweigsam und blass also saß ich als Knabe zwischen blassen und schweigsamen Jünglingen, als gehörte ich ihrer Gattung an. Als nährte auch ich mich allein von Katechismus und Konjugationen und Chroniken. Als wäre auch ich ein früh erkalteter Komet auf ferner und fester Bahn um die Zentralgestirne Kaiser und Gott. Während ich insgeheim mir ersann, wie ich selbst zu einem Schöpfer würde, während die mechanischen Werke, welche ich in meinem Geiste konstruierte, immer kühnere Dimensionen, gewagtere Verschränktheiten annahmen. Meine Vorstellungskraft hatte vom Bestaunen wie von der Enttäuschung des Uhrenbilds derart gezehrt, sich daran so vollgesogen, dass daraus eine immer tiefer wurzelnde Leidenschaft in meinem Busenspross ein ähnliches Scheinleben zu schaffen, jedoch zum Leben erweckt nicht von plumper Täuschung, sondern wahrem mechanischem Genius. Zunächst erschaute mein inneres Auge, wie in der vertrauten Szene der Fischer, so ungleich mehr und feingliedriger zu machen wäre, treuer in der Natur seiner Bewegung. Doch nicht lange begnügte es sich damit, blickte von einer Figur zum Zusammenspiel zweier oder dreier, schließlich ganzer Gruppen. Und immer mehr sah ich in allem, was mich umgab, einen Vorwurf, welcher durch meine Kunst, hätte sie nur endlich Mittel und Gelegenheit, zu erfassen sei. An einer kurbelnden Welle aufgereiht, stellte ich mir die Häupter unserer Kostgänger vor, im wechselnden Gleichklang brav, sich neigend und hebend, den nächsten Löffel der Suppe zu schlürfen. Der Vater dazu ein Taktgeber, dessen Unterkiefer sich nicht nur zum Kauen regte, sondern auch zum Dozieren, sonst aber bis auf den bekräftigend auf den Tisch pochenden Arm stocksteif. Ich meiner selbst daneben auf einem Stuhl, lediglich nickend mit meinem Kopf, dies aber auf kaum merkliche Weise entkoppelt vom Rhythmus der übrigen Szene. Ein Bild von mechanischer Schlichtheit, welchem die reduzierte, regulierte Bewegung recht eigentlich mehr Starrheit verliehe, denn einem reinen Gemälde, doch belebt von heimlichem Witz. Oder die Schulstube, in deren Zentrum zwar sich der Vater ähnlich befinden müsste, den Schlag vorzugeben, womöglich mit seinem Rohrstock, oder wäre dieses zu plump, aber zu ihren Rändern hin sich zunehmend dividierend von den schreibenden, paukenden, aufsagenden älteren Schülern in gehorsamer Nähe bis zu den in eigenen Kreisen und Spielen verankerten Kleinsten im Eck. Oder gar das Städtchen an einem Markttag, ein wimmelndes, scheinbar wirres Gewese, welches ein unerhört filigranes Meisterwerk erfordert hätte, der verborgenen Zusammenhänge von Leuten, Stand, Waren, Bräuchen. Freilich hätte letztere Aufgabe die größten Uhrmacher unserer Zeit in Verlegenheit bringen mögen, und unter meinen Kinderhänden gedieh nicht einmal eines der einfältigsten dieser Werke weiter, denn dass ich einen kleinen Haufen der rostigen Kostbarkeiten aus meinem Kästlein ausbreitete zu einer wagsten Skizze, den weit überwiegenden Rest nur in meiner Einbildung füllend. Ihr habt mittlerweile erlebt oder erduldet, dass ich das Licht meines frühen Genies nicht unter den Scheffel stelle. Es ist also keine falsche Bescheidenheit, wenn ich selber heute nur zu lachen vermag, wie hochfliegend, hochmütig meine damalige Vorstellung war und meine Gewissheit, noch den ausgreifendsten dieser Entwürfe mühelos Wirklichkeit werden zu lassen, hätte ich nur die Werkstatt dazu. Seid so frei und lacht mit. Und mischt allein deswegen eurem Lachen Milde bei und ein wenig Verständnis, weil eben es mir zu jener Zeit mangelte an dieser Stätte. Und somit an einem Ort zur Erkenntnis, wie unvorhersehbar, widerständig und voller Angriffspunkte des Scheiterns die Auseinandersetzung ist mit der Materie, dem Wirklichen und Konkreten, wenn man es zwingen will in die Gestalt großer Pläne. Glaubt mir, ich erfuhr dies später umso herber. Und dennoch, oder vielmehr, auch deshalb bleiben mir jene Jahre unschätzbar. Eben weil ich gleichsam genötigt war, sie nahezu mit Ausschließlichkeit der Entfaltung des Geistes, nicht der Geschicklichkeit oder des Möglichkeitssinnes zu widmen. Ich war von der Welt abgesondert. Niemand konnte mich an mir selbst irre machen. Und so durfte ich original werden. Es fehlten mir alle wahrhaften Zweifel, dass jenes zu machen war, was ich wünschte. Und so brachte ich mir selber bei, was es zu machen gäbe und wie, in einer Welt der reinen Prinzipien. Ich lernte das, was ich wahrnahm, zerlegen und übersetzen in die Grammatik und das Vokabular der Mechanik. Lernte das furchtlose Forschen und Spüren nach allen Gesetzmäßigkeiten, nach der Regel hinter scheinbarer Willkür. Was hätte es mir damals gefrommt, schon sogleich Bedenken zu tragen, wie Schlupf, Dehnung und Reibung, wie die Unreinheit tatsächlichen Metalls in Widerstreit treten würden zum Ideal. Zu früh nur hätte es mich scheu gemacht, zu früh hätte das Handwerk über die Geistestaten bestimmt. Es gibt freilich eine Klugheit jenseits der Jahre, welche in anderen Belangen gepaart ist mit völliger Einfalt. so gewiss ich meine Bestimmung war, half mir alles Sinnen nach den geheimen Gesetzen meiner täglichen Welt keinen Deut, einem Gedanken näher zu kommen, was denn der Hebel sein möge, meine Bahn aus jener des Vaters zu wuchten und dorthin zu lenken, wo ich sie wahrhaft wünschte und wusste. Dabei schaute ich blind nicht nach jenem, was so offen und immer vor meinen Augen war, denn ich hatte ja all jene Jahre hindurch einen Verbündeten, der meine mechanische Leidenschaft früh schon erriet und nach seinen Kräften zu fördern suchte. Dies war mein Oheim. Selten ließ er eine Gelegenheit aus, mir metallenes Futter für mein Schatzkästlein zuzustecken, und dessen Vielfalt an Zahl und Art machte mich ahnden, dass manches davon nicht seinem Haushalt abfiel, sondern von befreundeten Uhrmachern erbettelt ward. Stattete ich dem Oheim ohne Begleitung des Vaters Besuche ab, dann war er meist bemüht, unser Gespräch auf meine halb verheimlichte Kunst zu lenken und deren Fortschritt. Und da er mir zu verstehen gab, dass all meine mit ihm geteilten Geheimnisse die seinen auch blieben, begann ich tatsächlich, mich ihm anzuvertrauen. Nie freilich derart offen und ausführlich, wie ich es euch gegenüber wage, schon weil ich ja selbst diese Dinge damals noch nicht mit Klarheit zu begreifen, geschweige zu benennen vermochte. Doch im Kleinen gab ich ihm bald Bericht, was mich beschäftigte, was mir gelang, und tat dieses bald immer freier und lieber. Er aber nahm regen Anteil daran und wusste es oft mit just den rechten Fragen, Anmerkungen in eine neue Richtung zu lenken, zu vertiefen. Kurz, er war Freund mir und Lehrer. Dennoch fehlte ich lange zu sehen, dass er mir auch Mitverschwörer sein möge gegen die ehernen Pläne des Vaters. Wohl wollte ich damals die wahre Größe seiner Zuneigung nicht genügend schätzen. Seine Ehe war liebevoll, doch kinderlos, und heute erkenne ich, dass er in mir eher den ersehnten Sohn erblickte, denn einen bloßen Neffen. Und dazu das Letzte, was seine geliebte Schwester auf Erden hinterließ. Ich empfand nicht, wie sehr er den Vater auf einem Irrweg glaubte, ihn als Architekten des eigenen Unglücks und jenes seiner verblichenen Gattin ansah und von Anbeginn darauf sann, nicht auch mich in solchem Unglück einmauern zu lassen. Sobald sich ihm folglich meine Leidenschaft entdeckte, begriff er darin einen Treibsatz, mir den Weg in lichtere Freiheit zu sprengen. Und wenn dieser Weg meines selbstgeschmiedeten, selbstgewirkten Glücks mich am Ende hier zu euch in diese Kerkermauern führen sollte, so sehe ich darin einzig meine eigene Schuld, wie ich jene Freiheit nutzte. Und bleibe dem Oheim bis auf den heutigen Tag und wohl bis in Ewigkeit von Herzen dankbar, dass er sie mir verschaffte. Wie's ihm gelang? Ich vermag es nicht erschöpfend zu sagen. Ich weiß nur, er vermochte, was ich unmöglich geglaubt, den Vater zu überreden. In meinem 12. Jahr hatte der Oheim mich bei einem meiner Besuche, die ich ihm mittlerweile in schöner Regelmäßigkeit abstattete, einmal gefragt, ob ich denn glücklich sei unter der Obhut des Vaters und ob es mich freue, was vorgezeichnet sei für mein Leben. Dies war eine solch ungeheuer vertrauliche Frage, dass ich verstockt ward, wie lang gegenüber dem Oheim nicht mehr. Freilich war uns beiden meine Antwort schon längst offensichtlich. Doch war es dem Oheim nicht drum zu schaffen, zu erfahren, was ich in meinem Gemüte barg. Er wollte hören, ob ich den Mut aufbrächte, es auch zu äußern. Das innere Nein stand fest. Doch solange es nicht in der Welt war, blieb es unterjocht meinem Gehorsam gegen den Vater und mochte es möglich auf immer bleiben. Wonach der Oheim in Wahrheit fragte, war meine Bereitschaft zu Auflehnung Widerstand und somit, ob ich seines Beistands darin willig und würdig sei. Im Herzen ergriff und erwog ich all dies, wand mich und rang meine Hände wie eine verschämte Jungfer vor der Verführung und schüttelte schließlich nur zaghaft das Haupt. Dem Oheim jedoch war dies nicht genug, und mit Recht ahndete er doch, dass ich ihm später gegenüber dem Vater in den Rücken fallen, alle Urheber gar Komplizenschaft leugnen mochte am Aufbegehr, wenn nicht einmal jenes Bekenntnis wahrhaft herauszubekommen war. Er harrte, ich schwieg. Nun, setzte er schließlich nach, da kam es schließlich hervor, mein Nein. Verhuscht und leise erschien es, als hoffte mein Mund noch halb, es ob einer möglichen Wendung des Herzens aus der Luft wieder einzufangen. Mein Oheim gab vor, er habe es nicht recht vernommen, legte die Hand hinters Ohr und erheischte Wiederholung. Nein, sagte ich da noch einmal und diesmal mit gerader Kraft und Überzeugung, fand damit den Bann und Damm gebrochen und sprach, nein, ich bin nicht glücklich. Und ja, ich ersehne, erflehe für mein Leben anderes. Und ließ es endlich hervorsprudeln, begleitet von unwillkürlichen Tränen, wovon ich wahrlich träumte, was sich mir als Berufung erkoren. Der Oheim ließ meine Worte und Zähren frei fließen, bis beides aus eigenen Stücken versiegte. Dann schlug er, nicht zornig, nicht heftig, bloß in Bekräftigung einer Entscheidung, mit der Hand auf den Tisch und nickte. Erst darauf nahm er mich tröstend in seine Arme und flüsterte, nicht als Wunsch, sondern als Absicht und Versprechen, »Du sollst glücklich sein.« Was dieser Satz wahrhaft bedeutete, erfuhr ich wenige Abende darauf, als sich der Oheim bei uns als Gast geladen. Kaum hatte das Mahl geendet und der Oheim ein Pfeifchen angesteckt, ein Laster, welches der Vater sich wie nahezu alle versagte, stieß er nebst dem Schmauch hervor, »Liebster Schwager, ihr wollt doch gewiss dem Glück eures Sohns im Wege nicht stehen.« Eben hatte man noch über das Wetter resoniert, die Faulheit des Amtmanns in diesen und jenen Dingen, die neueste Zeitung aus Wien. Der Vater war sichtlich verdutzt, wie man von solch Geplänkel so unvermittelt auf diese Frage kam, sowie ob deren höflicher Unverschämtheit. »Nichts läge freilich mir ferner«, versetzte er in einem Ton, der nicht allein den bloßen Zweifel tadelte, sondern sich in weiser Ahndung schon jegliches Kritteln verbat, worin mein Glück liegen möge, außer in des Vaters strenger Vorstellung davon. »Und ihr kennt ja sein leidenschaftlichstes Sehnen«, fuhr der Oheim fort mit nicht minder provokanter Selbstverständlichkeit. Der Vater sah ihn, sah mich an, als verstünde er nicht, was dieses nun zu tun habe mit der vorigen Frage, und zuckte mit den Schultern. »Ich denke doch, lernen und in Gottgefälligkeit reüssieren.« Der Oheim schmunzelte bitter. »Sagt es ihm«, wies er mir an. Entsetzt schüttelte ich mein Haupt. Wie konnte er mein Vertrauen derart verraten, mich vor dem Vater derart bloßstellen? Mir war, als schrumpfte ich vor den empörten Blicken des Vaters zusammen. »Sagt es ihm«, wiederholte der Oheim, nun nicht befehlgebend, sondern in fast zärtlicher Ermunterung. Und es kam über mich ein Gefühl von Bestimmung, einer Notwendigkeit. Es fielen alles bange Taktieren, alle Furcht vor den Folgen, alle Rücksicht von mir ab. Ich tat, wogegen sich zwar in mir nahezu alles sträubte, was ich in jenem Moment jedoch tun musste, ich beichtete. Ich tat es gesenkten Blicks, in kaum vernehmlichem Flüstern, doch der Vater ließ mich gewähren und lauschte. Als ich geendet hatte, meine Liebe zur mechanischen Kunst in all ihrer Tiefe und Ambition offenbart, verwies er mich der Stube. Doch ohne die Stimme zu heben, im Ton keineswegs vorwegnehmend, dass meine Frechheit straflos bliebe, jedoch anklingend, dass dieser Verweis nicht Teil einer später möglichen Strafe sei. Der Oheim verstand und hieß mir folgsam, auf die Kammer zu gehen. Ich gehorchte, noch bebend, ungläubig ob des eigenen Muts, und presste freilich sogleich mein Ohr an die eben hinter mir geschlossene Tür. Doch beherrschten der Vater wie Oheim Temperament und Stimme, wohl ebenso sehr, weil sie mich lauschend vermuteten, als aus Furcht jedes Glimmen von Erhitzung möchte zwischen ihnen aufflammen zum Streit. Ich vermochte also nur einen gleich gemäßigten Strom murmelnder Worte zu hören, aus welchem selten das ein oder andere verständlich hervorgischtete. Pflicht, Gehorsam, Undankbarkeit, Opfer, ließen beim Vater die Wortwellen lauter schlagen. Gabe, Liebe und Glück und ebenfalls Opfer, jene meines Oheims. Beider jedoch am häufigsten, wie heftigsten, der Name der Mutter. Gewiss 2 Stunden dauerte es, bis die gefährlichen Schnellen passiert waren und alles in beruhigteres Fließen mündete. Was dem Oheim erlaubte, den Lauf des Ganzen letztlich nach seinem Willen zu leiten, erfuhr ich nie. Man rief mich lediglich aus der Kammer heraus, mir das erfreuliche Resultat zu präsentieren. Ich sollte Lehrbub werden bei einem Horologen. So fassungslos war meine Freude, dass ich einfach nur starrte und nichts über die Lippen brachte. Schon hub der Oheim an, die Botschaft zu wiederholen, sie mir näher ans Glaubbare zu rücken, doch kam ihm der Vater zuvor, mir sogleich die Beschränkungen zu dieser Befreiung zu setzen. Mir zum größten und ja vielleicht liebendsten Zugeständnis, welches er je erbrachte, noch vor jeglicher Einzelheit alles jedoch einzupredigen. Jedoch habe ich auch weiterhin mein Pensum zu schaffen an Latein und den anderen Lektionen, nun halt auf eigene Faust nach Feierabend und zur wöchentlichen Prüfung durch den Vater seiner selbst. Jedoch habe ich auch weiterhin bei ihm unterm Dach zu Hause an seinem Tisch zu speisen. Jedoch habe man mir zunächst lediglich die Frist 1 Jahres gewährt, ihm den Beweis zu erbringen, es handele sich um mehr denn kindische Grillen und ich verdiene mir eine Fortsetzung statt des Rückrufs zu alter Pflicht. Jedoch hielt er das Ganze im Grund für Narretei, die lediglich seine missbilligende Zustimmung fand. Am Ende glaube ich, aus der Überzeugung, mir die Flausen statt durch striktes Verbot doch am gründlichsten aus dem aufmüpfigen Kopfe zu treiben, indem er mir die Gelegenheit gewährte, an meinen Träumen zu scheitern. Vermochte er heute mich zu sehen, hier bei euch. Vielleicht würde es ihn freuen, dass dies so spät, doch so bitter gelang. Ich lauschte seinen Jedochs, welche harmlos verklangen im inneren Nachhall jenes ersten freudigen Schlags. Ich war frei. Frei zu tun, wonach ich sehnte. Meine Antwort auf all die einschränkenden Klauseln war, dass ich zum Vater lief, der dozierend beim Stubentisch stund und ihn heftigst umarmte. Nie hatte ich solches zuvor je gewagt oder gewünscht. Nie sollte dergleichen je wieder geschehen. Ich fühlte den Vater erstarren in völliger Überrumpelung, fühlte ihn zurückweichen wie in Entsetzen und Ekel, spürte doch auch einen Moment seine Hand meinen Rücken tätscheln. Es lag freilich darin ein Versuch der Beruhigung, wie man sie bei einem Haustier versuchte, welches ungekannt sich gebärdete und hoffentlich nicht seine Wildheit, Gefährlichkeit wiedergefunden haben möge. Doch ebenso probte die Geste für den kürzesten Augenblick, wie sich denn dies anfühlen möge, dies ganz ungewohnte, sagenumwobene Ding, diese Zärtlichkeit. Und mir schien, es wusste der Vater in jenem Moment ganz gewiss, dass er einen Fehler begangen hatte. Er jedoch noch nicht zu entscheiden vermochte, worin dieser Fehler bestand. Darin, es je zu solch einer bedrohlichen Störung seiner Ordnung kommen zu lassen, nicht vehement und unmittelbar alle Ahndung von Ausbruch zu unterbinden. Oder in jener Ordnung höchst selbst. Darin, sich und mir alle Freiheit Freude und Zärtlichkeit seit jeher zu versagen. Ich bin sicher, in dieser einen Berührung erfasste ihn das ganze Gesicht einer Möglichkeit. Die Vision eines anderen Lebens, welches ihn nicht zum Knecht einer Pflicht gemacht, die er letztlich sich selbst auferlegte. Und er schrak zurück vor jenem Gesicht, solange er es noch verwerflich zu finden vermochte, bevor ihm die süße Bitterkeit seines Daseins zu Galle ward. Er verbat sich ein Zucken, das seinen Schreck verraten hätte, zog seine Hand nur einen Hauch zu geschwind zurück, schob mich mehr von sich, denn mich zwanglos aus der halben Umarmung zu entlassen. Doch war es zu spät, um zurückzunehmen diesen Augenblick und seine vernichtende Ahndung, zu spät, das zuvor gegebene Versprechen zu widerrufen, auch mich wieder krumm zu schließen in das Joch des Pflichtgehorsams. Ich war ihm entkommen, bei allem jedoch, hatte nun jenen Spalt in meiner Kerkertür einen Hebel anzusetzen und sie weiter und weiter aufzustoßen und zu entwischen in die Freiheit, dort Schmied meiner eigenen Ketten, Baumeister meines eigenen Verlieses zu werden. 4. Ich begab mich an jenem Abend mit dem glühenden, mich noch lange von allem Schlaf abhaltenden Glauben zu Bett. Nun also stünde die Welt mir offen, und ich hielte den Schlüssel zu meinem Glück in Händen. Ich erwachte aus diesem Traumgespinst so recht 3 gute Wochen später, als ich mich in eine enge Werkstube gesperrt fand und in meinen Händen einen morschen Besen. Ich hatte jenen mürrischen Meister, welchem ich so zahlreiche Besuche abgestattet, zu meinem Meister erwählt und dabei die Hoffnung gehegt, die ruppige Einträchtigkeit, welche zwischen uns zuletzt herrschte, möchte sich durch das neue Verhältnis nähren und mehren, mich zu des Horologen wahrem Vertrauten küren. Doch Oda hatte den Mann ich fatal schlecht erkannt. Solange ich ihm nicht mehr war, denn bloß ein nach Gutdünken gedulterter Besuch, da war ich willkommen als Ablenkung und Amüsement und meine Neugier ein Kitzel für seinen Stolz. Auf den vom Oheim dargebotenen Handel hatte er aber ungewohnt bereitwillig eingeschlagen, nicht aus Zuneigung zu mir, sondern zu den Konditionen. Er müsse mir keinen Heller bezahlen, mich nicht verköstigen noch beherbergen, und ich solle ihm dienen mit klaglosem Fleiß. Sobald ich ihm derart untergeben war und zugleich meine ständige Anwesenheit ihm eine latente Last, wandelte sich sein Gebaren mir gegenüber, verlor alle Rücksicht, barg hinter barscher Fassade keinerlei zweite, wohlgesinntere Natur. Es war schon eine Ehre, durfte ich dem Meister das Werkzeug reichen, benötigte Teile herauskramen. Nicht allein zu begnügen, nein, zu freuen, hatte ich mich, wenn er meine Blicke auf seine Arbeit gewillt war, zu dulden. Oft schickten er oder sein Weib, obschon von noch ehrwürdigerem Alter und Witwe des Gründers der Werkstatt, so lachsüchtig, flatterhaft wie er mürrisch, mich in den Ort auf Besorgung, so dass mein Beitrag zum Werk höchstens darin bestand, dass nicht etwa ein Mangel an Lampenöl, Pfeifentobak, Bier oder geflickten Pantoffeln dem Meister die Arbeit verleide. Nicht selten jedoch hieß man mir bloß, still in der Ecke zu sitzen, bis man mich benötige. So also fand ich am ersten so eifrig und schlaflos ersehnten Tage mich nach der knappsten Begrüßung wieder mit jenem Besen in meiner Hand, fegte die staubige, spanbemehlte Stube und mir dazu aus dem Kopf die schönsten, kühnsten Visionen meiner Befreiung und sofortigen, triumphalen Eroberung des mechanischen Handwerks, der mechanischen Kunst. Da freilich blitzte in mir, wie die aufgescheuchten Staubflusen in den Strahlen der Morgensonne, noch der Glaube, gewiss wolle der Meister lediglich meinen Gehorsam auf anfängliche Probe stellen. Gewiss mussten solch niedere Dienste nur kurzes Präludium sein zu meiner Begabung würdigeren Aufgaben. In nämlichem Glauben, fegte ich jedoch unverändert auch den zweiten und dritten, den vierten, den fünften Tag morgens die Werkstatt. Mein einziger Trost war, dass ich ja aus der Geschichtsstunde erfahren, wie niedrig bei so manch Großen auch einst die Anfänge waren und ich innerlich jeden Besenstreich wie aus historischer Ferne betrachtete, eine peinsüße Demütigung meines Genies, welche dereinst nur mehr taugen würde zum ironischen Kontrast, dramaturgisch reizvollen Ausgangs- und Tiefpunkt meiner glorreichen Laufbahn. Doch ist der Trotz zwar eine heftige Macht, allein es gebricht ihm am langen, ebenmäßigen Atem. Mir war, als fegte ich in mir dünner und dünner die Dielen, unter denen eine bodenlose Enttäuschung zu klaffen drohte, als stieße ich wacklig und wackliger die ächzenden Stützen meiner Hoffnung. Was war diese Woche mir herb? Ward noch herber, da mir verboten war, mein Leid einer anderen Seele zu klagen. Der Horologe hätte Beschwerde ganz gewiss verlacht, eher noch bestraft. Noch weniger aber war mir gestattet, dem Vater die Ahndung zu geben, jene ihm abgetrotzte vermeintliche Freiheit erschiene mir schon jetzt als ein Unglück, ein Irrtum. Er hätte darin nie etwas anderes gesehen, denn die Bestätigung seiner Überzeugung. Wer abwich von seinem, dem göttlichen, abgeschauten Plan, der könne sein Heil niemals finden. Verließ ich abends die Werkstatt, drückten mir die Tränen schon gegen den Kehlkopf. Doch ich versagte es ihnen herauf, bis in die Augen zu quellen, denn ich zweifelte, ob ich die Schleusen dann wieder zu schließen vermochte. Ich zwang meinen Lippen ein Lächeln auf, wenn ich die Schwelle des Elternhauses querte, und fragte der Vater, was Gott sei Dank selten geschah, wie es mir als Lehrbub erginge. Fabulierte ich so vage und knapp, wie ich irgend beherrschte, etwas von lohnendem Fleiß, in fordernder Arbeit verdientem Glück. Am ersten Sonntag jedoch, nach jenen 6 Tagen, in welchen ich nichts erschuf, wollte mein Geist nicht ruhen, und nach dem Hochamt und flachsigem Mittagsbraten verkroch ich mich in meiner Kammer, zog die Schachtel hervor und wühlte und stocherte mit zähren, verzerrtem Blick in den Bau- und Bruchsteinen meiner hochfahrenden Fantasien, deren Verwirklichung mir nun ferner erschien denn zuvor. Nach allem, was ich euch bereits erzählte, ist es kein großes Geständnis, in deutlichen Worten zu sagen, es hatte Stunden gegeben, in denen ich glaubte, den Vater zu hassen. Doch hasste in Wahrheit ich nur seine Macht über mich und hasste jene Ordnung, welche er vertrat. Umso mehr, als ich begriff, wie schwer errungen ihm seiner selbst ihre vorgebliche Ausschließlichkeit war und wie lebensnotwendig. Der Meister jedoch, oh, der lehrte mich erstmals wahre Verachtung. Was hätte ich um seine Werkstatt gegeben, was um all die Möglichkeit, welche sein Stand einem verschaffte? Und wie tödlich verletzte es mich, dies so verschwendet zu sehen. Was sag ich, verschwendet, verneint und vernichtet? Denn nicht harrte er ja, sich eines Besseren belehren, sich die Augen öffnen zu lassen, was er alles versäumte. Im Gegenteil, was er im Widerspruch fand zu seiner Stumpfheit, das trachtete er, gründlichst durchs reine Gewicht seiner Stellung nieder und tot zu drücken. Und da Wahrheit wie Begnadung hier nichts wogen gegen den Stand, vermochte ich allein zu schweigen, zu dulden und fegen. Bisher hatte mir der Vater so wohlfeil alle Hinderung zwischen mir und meiner Erfüllung verkörpert. Nun aber schwante zum ersten Mal in meinem Leben mir der Gedanke, es stünde die Welt nicht begierig mir offen, sondern kenne noch etliche andere Gründe und Wege, mich zu stutzen und niederzuhalten. Und sei womöglich grad so gemacht, dass mir Wünsche und Willen daran zerschellen sollten. Ihr könnt erahnten, welchen Geröllschlag dieser Gedanke in meiner Seele lostrat, drohend, diese im Fundament einstürzen zu lassen. Wie sehr ich schwankte zwischen lähmender Ohnmacht, von der ich eingegossen mich fühlte wie von Blei, und weißglühender Selbstüberzeugung, gleich wenn die Ordnung so sei, dann müsse sie eben weichen und bersten und schmelzen vor meinem, für mein Genie. Umso mehr mögt ihr ahnden, mit welchen Empfindungen ich den folgenden Montag, die folgende Woche, ich morgen um morgen um morgen in die Werkstatt zurückschlich, die Strafkolonie für meinen Hochmut. Heut freilich begreife ich, dass der Horologe nie dazu bestimmt war, mir mein Handwerk beizubringen, sondern dass ihm vom Schicksal zugeteilt war, eben jene Lektion mir zu erteilen, wie es sich verhalte mit dem inneren Vermögen und der äußeren Macht, wie wenig das erste Voraussetzung war, das zweite zu erlangen, und wie ohnmächtig jedoch dies Vermögen war, wie ausgeliefert, wo es sich nicht mit dieser äußeren Macht paarte. Mehr noch, je höher einer Station erreichte im Leben und dabei insgeheim empfand, es nicht zu verdienen, je eher würde er wahres Talent hindern und drücken, wo er es traf. Und wenn ich meinte, es sei die schlimmste Verneinung meiner Begabung, dass mich der Meister zum besenschwingenden Lehrbuben degradierte, so sollten die folgenden Wochen mich eines Besseren, will sagen Schlechteren, belehren. Da nämlich durfte ich endlich zur Werkbank. Meine Berufung gänzlich versagt zu bekommen, war ungleich gelindere Strafe, denn sie ausüben zu müssen in bitterer Kasteiung, meine Kunstfertigkeit zur Metze zu machen eines niederen, groben Geschäfts. Da saß ich nun also am heiß ersehnten Platz und durfte nichts, denn ein paar vorgefertigte Räder und Achsen zu einem Werk zusammenzufügen, dessen Gang in meinen Augen schon plump und witzlos erschien, bevor ich selbst recht das Laufen lernte. Was änderte es, dass der Horologe mich später mit mehr und mehr Aufgaben betraute, ich Teile schneiden, feilen, Zifferblätter bemalen, Ketten angliedern durfte? Denn ich machte, wie konnte ich anders, auch die niederste Arbeit gut. Da saß ich dennoch und fand mein Talent wie in die beklemmendste Schnürbrust gezwängt, fand es gegängelt, an die Kette gelegt. Ich weiß freilich nicht, wie ich damals je anderes zu erwarten vermochte. War ich derart jung und vulkanisch zu glauben, beim ersten wahren Beweis meines Talents könne der Meister gar nicht anders denn einen Kniefall vollziehen und mir seine Werkstatt zur freien Verfügung überlassen, unter Erflehen meines Pardons, dass er sie mit seiner Stümperei so lange profanisierte. Immerhin lernte dabei ich das Wertvollste über die Freiheit. Bisher hatte ich sie stets außerhalb meiner selbst gesucht, war überzeugt, ich müsse sie jemandem abringen oder abbetteln. Sie bestünde allein im Formen der Welt ganz nach meinen Wünschen, meinen Einbildungen. Wo die Umstände, glaubte ich, nicht ganz und allein meinem Willen entsprachen, da könne die Freiheit nicht sein. Die zweite, dem Meister verdankte Lehre jedoch, die mir bis auf den heutigen Tage und hier vor euch mehr denn je treue Dienste erweist, war diese: den größten Teil seiner Freiheit, wenn nicht den ganzen, den trägt man in seiner selbst. Den trotzt man sich innerhalb der unverrückbaren äußeren Mauern ab. Es ist wenig dem Menschen verheerender, denn sein ewiges »Wenn nur«. Scheint uns unser Glück nicht stets fast zum Greifen, wenn nur jenes nicht wäre, wenn nur dieses einträfe. Immer schielen wir fort vom Vorhandenen, immer geben wir Äußerem die Schuld an unserem Zaudern. Und kaum ist doch einmal die Conditio erfüllt, das vorgeblich einzig Hindernde beseitigt, so rückt sogleich die Zufriedenheit just ein Stückchen weiter, den alten Abstand erhaltend. Und nachrückt ein neues, ein weiteres, wenn nur zur Ausrede, weshalb trotz aller Gewissheit zuvor wir sie schon wieder nicht haschten. Ich weiß nicht, ob ich damals wahrhaft klug genug war, dies alles ganz zu begreifen, oder einfach nur feige. Jedenfalls wich ich der offenen Rebellion gegen den Meister aus, gab alle Vorstellung auf, ihn nach meinen Fantasien zu biegen, und sann auf andere Wege, mir meine Freiheit zu schaffen. Immerhin hatte ich ja nun schon all das Werkzeug in Händen, welches so lange als Brücke fehlte zwischen Vorstellungskraft und Wirklichkeit. Was ich suchte, das waren die Stunden, in denen ich ohne Aufsicht an diesem Ort weilen konnte, ihn zu eigenen Zwecken nutzen, nach eigenem Gutdünken walten. Sie waren so schwer nicht zu finden. Ich musste sie lediglich mir im Wortsinn vom Munde absparen. Nicht als Geringstes hatte den Horologen für mich als Lehrbub das Versprechen des Vaters eingenommen, mich weiter mit Kost und Logis zu versorgen. Jeden Mittag, wenn aus der Stube der Ruf seines Weibes zur Tafel erscholl, welchem er merklich schon kaum nach Arbeitsbeginn entgegenzusehnen begann, nahmen wir auf 2 Stunden Abschied, da er zum Speisen, zu Pfeife und Nickerchen strebte und ich mich nach Hause trollte, wo ich meist hastig schlang, mich dann noch allein mit meinen Gedanken auf den Feldern herumzutreiben. Wie wenig brauchte es, mir diese Zeit zum heimlichen, tätigen Schaffen zu gewinnen, statt zur leiblichen Sättigung, zum fruchtlosen Sinieren. Dem Vater war schnell vorgejammert, der Meister verlange mehr Arbeit von mir, wolle nicht stets den Mittag dem Müßiggang opfern und sei lieber bereit, mich mit Resten von seiner Tafel zu speisen. Ich musste dieses nur hinreichend klagend und wehrend vortragen, dass sich der Vater für diesen Gedanken erwärmte und mich hieß, zu gehorchen. Des heimischen Mahls derart entledigt, verließ ich fürderhin das Uhrmacherhaus um 12 nur noch zum Schein, schlug mich die nächste Wegbiegung schon ins Gebüsch und schlich wieder retour. Während Meister und Weib schmatzten, oder er schmatzte und sie schwatzte, schlüpfte ich zurück in die Werkstatt und gebärdete mich all dort als Schöpfer im eigenen Reich, bis ich von nebenan das Räkeln und Gähnen des erwachenden Meisters vernahm und noch ehe seine behäbigen Schritte zur Schwelle stapften, alle Spuren meines Wirkens verschwinden ließ und vorgab, vor ihm vom Mittagstisch beim Vater zurückgekehrt und mit Fleiß bei der Vorbereitung der weiteren Arbeit zu sein. Freilich war jene stibitzte Spanne zu kärglich bemessen, sie großen Werken zu widmen, zumal ich alles zu schmuggeln, aufzutischen und abzuräumen hatte, was mir dabei nötig war. Nicht Vollendung war also mein Ziel, nicht das Große und Ganze, das Reifen meiner Gesichte zur Wirklichkeit. Doch endlich vermochten sie wenigstens zu keimen, konnte ich hegen und pfropfen und stutzen an ihnen, konnte Anfänge machen, noch ohne die Hypothek eines Endes. Ich bewundere durchaus den frühen, gelungenen Wurf, beneide durchaus jene Genies, denen der Allgeist solchen vergönnt. Doch unterschätzt mir nicht das Fragment, achtet mir nicht zu gering den versuchten Beginn, den lehrreichen Irrweg, das nötige Scheitern. Mein Ziel war es, Welt und Leben zu fassen und sie nach und neu zu schaffen mit Stoff und Gesetz des Mechanischen. Doch freilich war ich noch ein ärmlicher Scheingott, welcher innerlich einer Selbstanbetung frönte, welche keine Rechtfertigung fand im bewiesenen Vermögen. Noch haderte ich damit, dass jeder Stoff in sich einen eigenen Willen trägt, eine verborgene Gestalt. Der Geist mag fordern, was er will. Der Lehm der Schöpfung sträubt sich wieder die eine Form, strebt nach der anderen. Und die vollendete Kunst besteht nicht minder darin, ihn nach dieser zu befragen, denn darin, ihm die ersonnene Vorstellung anzudiktieren. Keine stolzen Geschöpfe ließ ich damals ans Mittagslicht treten, sondern bestenfalls hinkende, sich nackt und blind auf dem Fleck windende, halb geformte Kreaturen. Blechernes Gleichnis von lange vor Austragsfrist hervorgeholten Föten, keines lebensfähige Vorzeichnungen des eigentlich gemeinten Wesens. Oft Studien auch nur gewisser Prinzipien, ein Erkennen der Gründe meiner erstrebten Kunst ausformuliert als Gegenstand. Wie ein Maler kein Historiengemälde, kein Fresko beginnt, ohne zuvor mit Rötel und Blei nicht allein die ganze Komposition zu entwerfen, sondern auch mit flinkem und flüchtigem Strich den Ausdruck des ein und anderen Antlitzes zu skizzieren, die Haltung jenes Arms, den Faltenwurf dieses Gewands einer abseits stehenden Magd, so fügte ich bloße Gelenke, verwandelte Rundlauf in Heben und Senken, ersann und erprobte verschiedene Wege einer Bewegung statt Gleichmaß, Verlangsamung oder Beschleunigung zu befehlen. Ließ rumpflose Beinchen über die Werkbank marschieren, baute zuckende Grimassen ohne Gesicht, trug am Ende des Tages unter meinem Gewand froschartige Skelette nach Hause, dass sie dort schnarrend und klackend, allweil schnell ermüdend, meine Bettstatt umhüpften. Und erhielt nicht allein die erhoffte Bestätigung meines Talents, sondern die heilsame Ahndung, wie gewaltig doch auch mein Unwissen, wie unermesslich das Territorium an Erfahrung, welches zu queren und zu erobern noch sei, bevor ich in Wirklichkeit darstellte, was ich in meiner Einbildung längst war. Denn es wirkt ja die Einfalt zweifach. Es mangelt ihr nicht nur an unmittelbarer Kenntnis. Sie täuscht einen vielmehr darüber, welch Gebirge von Wissen man noch zu bewältigen hat, weil dies ihr aus völliger Ferne so klein und fassbar erscheint. Ich will nicht behaupten, ich hätte damals zur Demut gefunden. Doch immerhin, wenn die vor- und aberwitzigen Absichten, mit denen ich morgens die Werkstatt betrat, des Mittags zerschellten am Widerstand des Materials, sich festfraßen und zerrieben an Gesetzen und Gegebenheiten, welche mein Ideal nicht bedachte, dann flog doch meine Wangen die Röte, meinen Busen eine Beschämtheit an. Und ich dankte verstohlen den höheren Mächten, die mir erspart hatten, meine so tief empfundene, wie vorerst erfundene Meisterschaft, bereits großmäulig Menschen zu verkünden, welche es besser wussten. Die meisten Stunden des Tages verbrachte ich jedoch weiter unter der Knute des Ungeistes. Allabendlich saß weiterhin ich in der Kammer, nach Abendmahlen, da ich sehr an mich zu halten hatte, selbige nicht verräterisch, heißhungrig hinabzuschlingen, und versuchte noch, meine Lateinvokabeln ins müde Hirn zu pressen. Und war zerrissen zwischen dem allgroßen Anspruch meines genial sich glaubenden Selbst und der aussichtslosen, verzweifelten Ohnmacht des Knaben, der weder Vater noch Meister zu offenbaren wagte, wie sehr er schon wieder noch immer nach Freiheit sehnte. Wie oft benetzte ich da, was ich am selbigen Tag im Verborgenen erschaffen, mit Zähren, weil es zugleich mir versinnbildlichte, was ich vermochte, wollte, sollte und wie beschnitten ich doch war in der Möglichkeit, es im Ganzen zu tun. Und ich gestehe, ein, zwei Abende gab es, da zerschmetterte ich mein kunstvolles Kleinzeug am Boden, zerstampfte es mit zornigen Füßen und beschloss, lieber selbst so stumpf zu werden wie der Meister, lieber all mein Talent und all meine Vorstellungen kläglich zu erwürgen, denn mit ihnen doch ohne Hoffnung zu leben. Freilich nur, um am nächsten Morgen nicht nur die Wangen mit dem Salz versiegter Tränen brennen zu fühlen, sondern erneut meine Brust mit Hochmut und ehrgeiziger Phantasterei. Es mag sein, dass etwas in mir diese ausweglose Zerrissenheit nicht mehr auszuhalten vermochte und beschloss, das Ganze lieber zur Katastrophe zu treiben, denn es länger zu dulden. Es also mehr war denn bloße Versunkenheit in meine Arbeit, welche mir nach fast einem Jahr eines Mittags die Ohren verschloss, als ich saß über einem außergewöhnlich vertrackten Doppelgelenk, mich nicht hören ließ, dass nebenan das Kanapee ächzte, ein pechdunkler Gedanke oder auch nur die Nachweh eines ungaren Erdapfels dem Meister durch seinen sonst so verlässlichen Schlafquoll ihn auffahren ließ, so dass er eine halbe Stunde vor der gewohnten Frist sich aufsetzte, das ölige Haupthaar zu zausiger Bändigung strich und mit resignierendem Seufzer sich zurück in die Werkstatt begab, wo er nicht die erwartete Leere vorfand, sondern meiner selbst über die Werkbank gebeugt und in etwas vertieft, welches er mir gewiss nicht aufgetragen. So verblüfft muß ihn dies haben, dass er eine Weile hinter mir stund, zweifelnd, ob er nicht etwa doch noch in Traumgesichten verharrte, bis er mit einem Räusperer nicht allein mich herumfahren ließ, als habe ein Schwall brühenden Wassers sich über mein Haupt ausgeleert, sondern auch sich selbst gleichsam weckte zu seiner Rolle und jener Wut, welche diese verlangte. »Was treibst du hier?« herrschte er. Was mochte ich sagen, was mich nicht verdammte? »Ich arbeite«, stammelte ich, »als habe ich Hoffnung, wir könnten es dabei bewenden, könnten mich schuldig sein lassen, allein des Vergehens zu großen Fleißes.« Doch freilich zog meine verlogene Wahrheit nur weitere Fragen des Meisters nach sich. Als ich noch versuchte, die geheimen Zutaten und Spuren meiner Tätigkeit irgend von der Werkbank zu kehren, mein Mund plappernd nach Antworten stocherte, hatte der Horologe mich schon zur Seite geschoben und vor sich reichlich übrigen Beweis entdeckt, dass ich ein Usurpator war seines Reichs. Ich hatte des Meisters Mürrischkeit stets für eine grundtiefe Scheu gehalten vor den Mühen jeglicher Entflammung. Dies eine Mal sollte er mich meines Irrtums belehren. Sein Murren war nichts, denn die erkaltete Kruste über dem lebensalten Zorn eines Zurückgehaltenen, Zurückgesetzten. Und nun brachte ich diesen zum Ausbruch. Er zerrte mich von meinem Schemel, versetzte mir einen Backenstreich und begann mich mit Schimpf und Schmähung zu überziehen, als habe ich ihn, sein Weib und sein Handwerk vor aller Welt und für immer aufs Unflätigste entehrt. Einen Dieb ziehe er mich seines Gelds, seiner Zeit, seines Besitzes, vor allem jedoch seines Vertrauens. Einen heimtückischen Erschleicher nannte er mich, welcher mit finsterem Vorsatz von Anbeginn an seine leichtsinnige Gutmütigkeit erspäht und ausgenutzt. Dies und noch Übleres ließ ich hereinbrechen und ergehen über mich. Nur vor einem weiteren Backenstreich zuckte ich schützend zurück, und der Meister senkte unverrichteten Schlages die Hand. So wie ich wusste, dass ein gewisser Teil dieses Zorns mich nicht unverdient traf, verstand er wohl, um wie viel tiefer er sich beleidigt empfand, denn es war. Es wäre der Strom seiner Entrüstung wohl schon versiegt, hätte seine vorherige Vehemenz nicht sein Weib herbeigerufen, so dass der Gemahl sich verpflichtet fühlte, ihn noch einmal anschwellen zu lassen, ihr den Grund des Tumults auseinanderzusetzen. Doch auch das ging vorüber. Was freilich blieb, auch als das letzte im Zorn erhobene Wort versickert war und zwischen uns sich eine trockene Ebene des Schweigens auftat, eine Kluft, über welche wir nicht wieder hinwegfinden konnten. Meine Zeit als Lehrbub bei ihm war abgelaufen, das begriffen wir beide. Und nicht allein gründend in meinem Bruch des Vertrauens. Keiner von uns hätte mehr vorgeben können, dass ich in seiner Werkstatt wahrhaft zu seinen Diensten beschäftigt sei. So also folgte der herbere Teil. Wenn auch der Meister bald aus einer Empfindung der lächerlich wie der Bequemlichkeit seine Versuche aufgab, mich an Ohr, Ärmel, Schlafittchen entlang zu zerren, nämlich der Gang zum Vater. An meinem Elternhaus angelangt, fanden wir dort freilich nur die Haushälterin vor. Der Vater weilte noch in der Schule. Was der Meister sich erhalten hatte an Erhitzung, das kühlte erklecklich, während er in einer Ecke der Stube auszuharren hatte bis zur Rückkehr des Hausherrn. Er schien auf dem Sessel mit jeder Minute des Wartens mehr zum antechambrierenden Bittsteller zu schrumpfen. Ich erwog einstweilen, mich auf meine Kammer zu trollen oder zur Haushälterin in die Küche, denn welches Recht hätte der Horologe unter diesem Dach gehabt, mir dies zu untersagen? Dass ich mich zu ihm setzte, das war nicht Ehrfurcht, sondern nahezu Mitleid ob seiner Unbeholfenheit in diesem Raum. Weil der Meister die letzten verbliebenen Pfützen seines biblischen Zorns lieber sammelte zur bevorstehenden Aufgabe eines zweiten, überzeugenden Ausbruchs und weil's schwer ist, allzu lang nebeneinander zu schweigen, gerieten wir gar noch ins Plaudern, wie es uns in all meiner Zeit als sein Besucher, als sein Lehrbub nie vergönnt war. Nie waren wir, dieser gramvolle alte Mann und ich hochfahrender Knabe, näher einem Verständnis, denn in der stillen, graulichtigen Stube des Vaters, beim gedämpften Tacken der Standuhr, kurz bevor wir uns für immer entzweiten. Denn gewiss, es kehrte der Vater heim. Es war der Vater verblüfft, dann erzürnt, meiner selbst und den Meister und zu solcher Stunde in seiner Stube zu finden. Es lauschte der Vater dem Bericht meines Meisters, dem's tatsächlich gelang, sich in seinem Vortrag noch einmal zu wahrer Echauffiertheit zu steigern. Doch dem Vater verbat seine Empfindung des Stands, sich von diesem Handwerker Empörung diktieren zu lassen. Je hitziger der Horologe über mein Vergehen referierte, umso starrer weigerte er jeden mit Zorn. Umso kälter und überheblicher ließ er erkennen, dass alles weitere Urteil nun allein seine Sache sei. Er degradierte den Uhrmacher zum bloßen, zutragenden Boten, welchen er nach erschöpfender Rechenschaft des Sachverhalts mit ungeduldigem Wink entließ. Mein letzter Anblick des Meisters war, wie er, den Hut in der Hand walkend, sich kleinmütig zur Tür hinausschlich. Dann war's an mir. Ich begann am ganzen Leibe zu schlottern. Ohne Vorbild war mein Vergehen, somit gewiss entsprechend außergewöhnlich die bevorstehende Strafe. Kaum wagte ich, dem Vater in die Augen zu schauen. Als ich anhob zu stotternden Worten der Verteidigung, da hieß er mir nur mit einem herrischen Zischen und erhobener Hand zu schweigen. Dann aber folgte die Strafe. Der Vater blickte mich an, lang, stumm und forschend. Beimischend ein Jota Verachtung, ein Quäntchen aber auch, so schien's mir, von Mitleid, und sprach am Ende nur: »Geh er auf die Kammer.« Dieses war alles und war mir vernichtender denn jede Züchtigung. Noch einmal suchte ich zu erklären, zu feilschen, meinetwegen sogar äußeren Zorn zu erregen, doch erneut langte ich weiter nicht, denn zum ersten Laut, da mir der Vater mit einer Geste die Rede abschnitt. Ich wusste nicht anders, denn zu gehorchen. Am nächsten Morgen mithin, nach in reuiger Verzweiflung durchgreinter Nacht, saß ich schon wieder unter den Schülern und wusste nicht, wie ich noch einmal jenem, was mir dies vordeutete, entkommen sollte. Für den Vater hatte es sich entschieden. Ich hatte mich, wie von ihm vermutet, womöglich ersehnt, der erstrebten Freiheit unwürdig erwiesen. Mein Versuch, die Fügung der Welt zu stören, hatte sich durch sein Scheitern bereits genügend selbst bestraft. Es hatte nun alles wieder seine gewohnte Ordnung. Und ich dazu in jederlei Hinsicht nichts mehr zu sagen. Ihr ahndet, mit welchen Empfindungen ich an jenem und den weiteren Morgen und Tagen in der von Knabengeist stumpf, von Jünglingsschweiß scharf durchwaberten Schulstube saß. Einen Hohn von Hoffnung allein, es möge mir im Laufe der Zeit gelingen, mich wieder ins Ducken einzuüben. Es soll genügen, wenn ich erzähle, 2 Wochen trug ich jene seelenzermalmende Verzweiflung, oder trug sie recht nicht, bis ich zum ersten Mal die Hilfe des Oheims aus eigenen Stücken zu erflehen beschloss. Eines Nachmittags, da ich den Vater beim Amtmann wusste, schlich ich mich zum unangemeldeten Besuch. Ich druckste herum, gab zunächst Interesse vor, wie sich der Oheim befinde, doch der hatte mich längst durchschaut, hatte womöglich auf diesen Augenblick längst schon gewartet, ersparte die Vorstellung mir, fragte sogleich, was mich drücke. Als ich noch immer so recht nicht mit der Sprache herausrücken wollte oder auch konnte, dann nahm er mir die Worte aus dem Munde und schilderte aus seiner Beobachtung und Vermutung so gut meine Pein, als hätte er geradewegs dem inneren Monolog meiner finstersten Stunden gelauscht. Das schließlich öffnete meine Dämme. Alles, was er geahndet, bestätigte ich und wiederholte es ihm in einer Flut von Sätzen und Zähren, nichts hinzufügend seiner hellsichtigen Rede, denn eine sympathische Schwingung des brennenden Sentiments. Nur dies hatte ich vorzubringen, welches mehr wollte, denn von der Tiefe meiner Pein zu künden. Drei meiner Mittagswerke, jene, die ich für die gelungensten und sprechendsten Zeugen hielt meiner Begabung, die kramte ich, halb verschämt, halb mit Stolz, unter den Falten meines Gewandes hervor. Es waren, wie ihr wisst, bloße Skizzen, Bausteine jener größeren Schöpfung, zu welcher ich mich berufen glaubte. Dennoch zwang ich mich, schweigend darauf zu vertrauen, dass sie dem Oheim die Andeutung ihrer Ambition mitteilen würden, nachdrücklicher und unwiderlegbarer denn alle parteiische Fürsprache meinerseits. Eines ums andere nahm sie der Oheim zur Hand, die drei bescheidenen Werklein, beäugte, drehte und wendete sie, prüfte das Spiel ihrer Bewegung, die Idee und die Ausführung ihres Mechanismus. Er ließ sich Zeit, warf mir nur ab und an ein um Geduld bittendes Lächeln zu, dass seine Sorgfalt mir nicht Grund zur Sorge sei. Schließlich sprach er mit dem Ton einer uns beiden bekannten, doch noch nie offen geäußerten Wahrheit: »Dies ist gut.« Wenn doch Überraschung mitschwang in diesem Satz, dann nicht ob der Tatsache selbst, sondern ob deren alle Erwartung übertreffenden Grades. Zum ersten Mal ahndete der Oheim wohl meine wahre und hohe Berufung zur mechanischen Kunst. »Du hast wahrhaft Talent«, fügte er hinzu. Als ich ihm dafür zu danken anhob, wischte er's hinweg. Komplimente verlangten Dank, bloße Feststellungen von Tatsachen verbaten ihn. Allein diese Einigkeit ließ freilich noch immer mich in der nämlichen, misslichen Lage. Es ging ein Blick zwischen uns und ein Seufzen, welches für einen Moment die zermalmende Furcht mir einflößte, dabei müsse es bleiben. Damit gestehe der Oheim ein, wie sehr er bedauere, trotz der Unleugbarkeit meiner Geschicklichkeit nichts ausrichten zu können zur Beeinflussung meiner Geschicke. Dann aber sprach er: »Gib mir etwas Zeit. Ich will etwas versuchen.« Oh, wie war diese Zeit mir lang! Einmal mehr erfuhr ich meine Machtlosigkeit, wusste und spürte nur, dass ohne mein Zutun an meinem Schicksal gezerrt ward und gewoben. Einmal mehr war mir nur undeutlich gestattet, lauschender Zeuge zu sein, in Hitzigkeit an- und abschwellender Dispute, durchspukt vom Namen der Mutter. Wohl teilte sich mir eine Ahndung mit, dass ein Schriftwechsel ging zwischen dem Oheim, zwischen K. an der T. und ferneren Sphären, dass im gemessenen, eilenden Takt der Post Fürrede und Antwort, Erkundigung und Versprechen einander ablösten in mir geheimer Verhandlung. Der Oheim fürchtete wohl, mir falsche Hoffnung zu machen, und mied das Gespräch zu jener Zeit. Nötigte ich es ihm dennoch auf, war ihm nicht mehr abzuringen, denn die Beteuerung: »Es sind Dinge im Gange, doch muss ich erst weisen, ob zu deinen Gunsten.« Was mehr war, denn das stets beflissen blanke Angesicht des Vaters verriet. Es sollte nahezu ein Monat vergehen, bis dieser Aufschub sein Ende erreichte. An jenem Abend, da Vater und Oheim mich aus der Kammer holten und mich beinahe erwischten, mit lauschendem Ohr an leere Luft gepresst, wo eben noch die geschlossene Tür gewesen, an jenem Abend ließen die Mienen der beiden mich beim ersten Anblick schon wissen, was ich zu glauben längst noch nicht wagte. Als Vater und Oheim wieder am Stubentisch Platz und meiner selbst vor ihnen Aufstellung genommen, da hatte der Vater sich zu einem Antlitz entschieden, aus welchem saure Skepsis sprach und bereits bereuende Resignation. Dem Oheim jedoch stand ein Lächeln in den Winkeln von Augen und Mund, voll der Vorfreude, ein so großes wie unvorhersehbares Geschenk zu überreichen. Das erste Wort zu äußern ließ sich der Vater nicht nehmen, so sichtlich ihm auch die Idee der ganzen Unterredung missfiel.
»Wir haben ihn etwas zu fragen«, lautete es.
Und lautete in einer zögernden Überzeugung, dass wohl leider die Antwort schon stünde und wie falsch er sie wisse. Ich blieb stumm, schwang mich nicht auf, Lizenz zu geben, wo ich noch und nur Bittsteller war.
Der Oheim aber zwang mich, zwang uns nicht lange zum Harren.
Zu sehr brannte ihm jene Frage auf seinen Lippen, deren Wirkung er sich gewiss schon seit Tagen mit stolzer Freude ausmalte.
»Wir wollten dich fragen«, hob er also an, »wir wollten dich fragen, wie eigentlich gefiele dir Wien?«